MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Unsere Reihe mit Erzählungen von Achim von Arnim beenden wir heute und morgen mit seiner wahrscheinlich bekanntesten Erzählung, die er im Jahre 1818 publizierte. Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau. Zuvor aber möchte ich aus Heinrich Heines romantischer Schule zitieren, wo es über den von Heine hochgeschätzten Arnim heißt: Ludwig Achim von Arnim ist ein großer Dichter und war einer der originellsten Köpfe der romantischen Schule. Die Freunde des Fantastischen würden an diesem Dichter mehr als an jedem anderen deutschen Schriftsteller Gefallen finden. Er übertrifft hier den Hoffmann sowohl als den Novalis. Er wusste, noch inniger als dieser, in die Natur hineinzuleben und konnte weit grauenhaftere Gespenster beschwören als Hoffmann. Ja, wenn ich Hoffmann selbst zuweilen betrachte, so kommt es mir vor, als hätte Arnim ihn gedichtet. Im Volke ist dieser Schriftsteller ganz unbekannt geblieben und er hat nur ein Renommee unter den Literaten. Letztere aber, obgleich sie ihm die unbedingteste Anerkennung zollten, haben ihn doch nie öffentlich nach Gebühr gepriesen. Ja, einige Schriftsteller pflegten sogar wegwerfend von ihm sich zu äußern, und das waren eben diejenigen, die seine Weise nachahmten. Man könnte das Wort auf sie anwenden, das man von Voltaire brauchte, als dieser den Shakespeare schmähte: Diese Leute gleichen den Dieben, die nachher das Haus anstecken, wo sie gestohlen haben. Warum hat Herr Tieck nie gehörig von Arnim gesprochen, er, der über so manches unbedeutende Machwerk so viel Geistreiches sagen konnte? Die Herren Schlegel haben ebenfalls den Arnim ignoriert. Nur nach seinem Tode erhielt er eine Art Nekrolog von einem Mitglied der Schule. Ich glaube, Arnims Renommee konnte besonders deshalb nicht aufkommen, weil er seinen Freunden der katholischen Partei noch immer viel zu protestantisch blieb und weil wieder die protestantische Partei ihn für einen Kryptokatholiken hielt. So Heinrich Heine über Achim von Arnim in der romantischen Schule. Die folgende Erzählung, Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau, beruht auf einer historischen Anekdote, die Arnim aus der Stadtgeschichte von Marseille kannte. Er hat sie indes in entscheidenden Punkten abgewandelt. Unsere Aufnahme aus dem Archiv des NDR mit Matthias Wiemann als Sprecher entstand im März 1956.
Graf Durand, der gute alte Kommandant von Marseille, saß einsam frierend an einem kaltstürmenden Oktoberabende bei dem schlecht eingerichteten Kamine seiner prachtvollen Kommandantenwohnung und rückte immer näher und näher zum Feuer, während die Kutschen zu einem großen Balle in der Straße vorüberrollten und sein Kammerdiener Basset, der zugleich sein liebster Gesellschafter war, im Vorzimmer heftig schnarchte. Was sollte er, der Chef aller Invaliden, die damals während des Siebenjährigen Krieges die Besatzung von Marseille und seinen Forts ausmachten, mit seinem hölzernen Beine auf dem Balle? Nicht einmal die Leutnants seines Regiments waren zum Tanze zu brauchen. Hier am Kamine schien ihm dagegen sein hölzernes Bein höchst brauchbar, weil er den Basset nicht wecken mochte, um den Vorrat grüner Olivenäste, den er sich zur Seite hatte hinlegen lassen, allmählich in die Flamme zu schieben. Ein solches Feuer hat großen Reiz. Die knisternde Flamme ist mit dem grünen Laube wie durchflochten. Halb brennend, halb grünend erscheinen die Blätter wie verliebte Herzen. Auch der alte Herr dachte dabei an Jugendglanz und vertiefte sich in die Konstruktionen jener Feuerwerke, die er sonst schon für den Hof angeordnet hatte, und spekulierte auf neue, noch mannigfachere Farbenstrahlen und Drehungen, durch welche er am Geburtstage des Königs die Marseiller überraschen wollte. In der Freude des Gelingens, wie er schon alles strahlen, sausen, prasseln, dann wieder alles in stiller Größe leuchten sah, hatte er immer mehr Olivenäste ins Feuer geschoben und nicht bemerkt, dass sein hölzernes Bein Feuer gefangen hatte und schon um ein Drittteil abgebrannt war. In der Not, nicht gleich aufkommen zu können, rückte er seinen Stuhl wie ein Pikschlitten mit dem flammenden Beine bis in die Mitte des Zimmers, rief seinen Diener und dann nach Wasser. Mit eifrigem Bemühen sprang ihm in diesem Augenblicke eine Frau zu Hilfe, die lange durch ein bescheidenes Husten die Aufmerksamkeit des Kommandanten auf sich zu ziehen gesucht hatte, doch ohne Erfolg. Sie suchte das Feuer mit ihrer Schürze zu löschen, aber die glühende Kohle des Beins setzte die Schürze in Flammen und der Kommandant schrie nun in wirklicher Not nach Hilfe, nach Leuten. Bald drangen diese von der Gasse herein, auch Basset war erwacht. Der brennende Fuß, die brennende Schürze brachte alle ins Lachen, doch mit dem ersten Wassereimer, den Basset aus der Küche holte, war alles gelöscht und die Leute empfahlen sich. Die arme Frau triefte von Wasser, sie konnte sich nicht gleich vom Schrecken erholen. Der Kommandant ließ ihr seinen warmen Rockelor umhängen und ein Glas starken Wein reichen. Die Frau wollte aber nichts nehmen und schluchzte nur über ihr Unglück und bat den Kommandanten, mit ihm einige Worte insgeheim zu sprechen. So schickte er seinen nachlässigen Diener fort und setzte sich sorgsam in ihre Nähe. »Ach, mein Mann«, sagte sie in einem fremden deutschen Dialekte des Französischen. »Mein Mann kommt von Sinnen, wenn er die Geschichte hört. Ach, mein armer Mann, da spielt ihm der Teufel sicher wieder einen Streich.« Der Kommandant fragte nach dem Manne, und die Frau sagte ihm, dass sie eben wegen dieses ihres lieben Mannes zu ihm gekommen, ihm einen Brief des Obersten vom Regiment Picardie zu überbringen. Der Oberst setzte die Brille auf, erkannte das Wappen seines Freundes und durchlief das Schreiben. Dann sagte er, »Also Sie sind jene Rosalie, eine geborene Demoiselle Lilie aus Leipzig, die den Sergeanten Francoeur geheiratet hat, als er am Kopf verwundet in Leipzig gefangen lag. Erzählen Sie, das ist eine seltene Liebe. Was waren Ihre Eltern? Legten die Ihnen kein Hindernis in den Weg? Und was hat denn Ihr Mann für scherzhafte Grillen als Folge seiner Kopfwunde behalten, die ihn zum Felddienste untauglich machen, obgleich er als der bravste und geschickteste Sergeant als die Seele des Regiments geachtet wurde?« »Gnädiger«, sagte die Frau mit neuer Betrübnis, »meine Liebe trägt die Schuld von allem dem Unglück. Ich habe meinen Mann unglücklich gemacht und nicht jene Wunde. Meine Liebe hat den Teufel in ihn gebracht und plagt ihn und verwirrt seine Sinne. Statt mit den Soldaten zu exerzieren, fängt er zuweilen an, ihnen ungeheure, ihm vom Teufel eingegebene Sprünge vorzumachen und verlangt, dass sie ihm diese nachmachen. Oder er schneidet ihnen Gesichter, dass ihnen der Schreck in alle Glieder fährt und verlangt, dass sie sich dabei nicht rühren noch regen. Und neulich, was endlich dem Fasse den Boden ausschlug, warf er den kommandierenden General, der in einer Affäre den Rückzug des Regimentes befahl, vom Pferde, setzte sich darauf und nahm mit dem Regimente die Batterie fort. »Ein Teufelskerl«, rief der Kommandant. »Wenn doch so ein Teufel in alle unsere kommandierenden Generale führe, so hätten wir kein zweites Rossbach zu fürchten. Ist Ihre Liebe solche Teufelsfabrik, so wünschte ich, Sie liebten unsere ganze Armee.« »Leider im Fluche meiner Mutter«, seufzte die Frau. »Meinen Vater habe ich nicht gekannt. Meine Mutter sah viele Männer bei sich, denen ich aufwarten musste. Das war meine einzige Arbeit. Ich war träumerisch und achtete gar nicht der freundlichen Reden dieser Männer. Meine Mutter schützte mich gegen ihre Zudringlichkeit. Der Krieg hat diese Herren meist zerstreut, die meine Mutter besuchten und bei ihr Hasardspiele heimlich spielten. Wir lebten zu ihrem Ärger sehr einsam. Freund und Feind waren ihr darum gleich verhasst. Ich durfte keinem eine Gabe bringen, der verwundet oder hungrig vor dem Hause vorüberging. Das tat mir sehr leid. Und einstmals war ich ganz allein und besorgte unser Mittagessen, als viele Wagen mit Verwundeten vorüberzogen, die ich an der Sprache für Franzosen erkannte, die von den Preußen gefangen wurden. Immer wollte ich mit dem fertigen Essen zu jenen hinunter, doch ich fürchtete die Mutter. Als ich aber Francoeur mit verbundenem Kopf auf dem letzten Wagen liegen sah, da weiß ich nicht, wie mir geschah. Die Mutter war vergessen, ich nahm Suppe und Löffel und ohne unsere Wohnung abzuschließen, eilte ich dem Wagen nach in die Pleißenburg. Ich fand ihn, er war schon abgestiegen. Dreist redete ich die Aufseher an und wusste dem Verwundeten gleich das beste Strohlager zu erstehen. Und als er darauf gelegt, welche Seligkeit dem Notleidenden die warme Suppe zu reichen. Er wurde munter in den Augen und schwor mir, dass ich einen Heiligenschein um meinen Kopf trage. Ich antwortete ihm, das sei meine Haube, die sich im eiligen Bemühen um ihn aufgeschlagen. Er sagte, der Heiligenschein komme aus meinen Augen. Ach, das Wort konnte ich gar nicht vergessen. Und hätte er mein Herz nicht schon gehabt, ich hätte es ihm dafür schenken müssen. Das war die schönste Stunde meines Lebens. Ich sah ihn immer eifriger an, weil er behauptete, dass es ihm wohl tue. Und als er mir endlich einen kleinen Ring an den Finger steckte, fühlte ich mich so reich, wie ich noch niemals gewesen. In diese glückliche Stille trat meine Mutter scheltend und fluchend ein. Ich kann nicht nachsagen, wie sie mich nannte. Ich schämte mich auch nicht, denn ich wusste, dass ich schuldlos war und dass er Böses nicht glauben würde. Sie wollte mich fortreißen, aber er hielt mich fest und sagte ihr, dass wir verlobt wären. Ich trüge schon seinen Ring. Wie verzog sich das Gesicht meiner Mutter. Mir war's, als ob eine Flamme aus ihrem Halse brenne, und ihre Augen kehrte sie in sich. Sie sahen ganz weiß aus. Sie verfluchte mich und übergab mich mit feierlicher Rede dem Teufel. Mein Herz verzweifelte und ich musste lachen. »Hörst du, der Teufel lacht schon aus dir«, sagte die Mutter und ging triumphierend fort, während ich ohnmächtig niederstürzte. Als ich wieder zu mir gekommen, wagte ich nicht, zu ihr zu gehen und den Verwundeten zu verlassen, auf den der Vorfall schlimm gewirkt hatte. Ja, ich trotzte heimlich der Mutter wegen des Schadens, den sie dem Unglücklichen getan. Erst am dritten Tage schlich ich, ohne es Francoeur zu sagen, abends nach dem Hause, wagte nicht anzuklopfen. Endlich trat eine Frau, die uns bedient hatte, heraus und berichtete, die Mutter habe ihre Sachen schnell verkauft und sei mit einem fremden Herrn, der ein Spieler sein sollte, fortgefahren und niemand wisse wohin. So war ich nun von aller Welt ausgestoßen und es tat mir wohl, so entfesselt von jeder Rücksicht in die Arme meines Francoeur zu fallen. Kaum war er hergestellt, so wurde die Hochzeit von ihm angeordnet. Ein alter Geistlicher hielt eine feierliche Rede, in der er meinem Francoeur alles ans Herz legte, was ich für ihn getan, wie ich ihm Vaterland, Wohlstand und Freundschaft zum Opfer gebracht, selbst den mütterlichen Fluch auf mich geladen. Alle diese Not müsse er mit mir teilen, alles Unglück gemeinsam tragen. Mein Mann schauderte bei den Worten, aber er sprach doch ein vernehmliches Ja und wir wurden vermählt. Selig waren die ersten Wochen. Ich fühlte mich zur Hälfte von meinen Leiden erleichtert und ahnte nicht gleich, dass eine Hälfte des Fluchs zu meinem Manne übergegangen sei. Bald aber klagte er, dass jener Prediger in seinem schwarzen Kleide ihm immer vor Augen stehe und ihm drohe und dass er dadurch einen so heftigen Zorn und Widerwillen gegen geistliche Kirchen und heilige Bilder empfinde, dass er ihnen fluchen müsse und wisse nicht warum. Und um sich diesen Gedanken zu entschlagen, überlasse er sich jedem Einfall, er tanze und trinke, und so in dem Umtriebe des Blutes werde ihm besser. Ich schob alles auf die Gefangenschaft, obgleich ich wohl ahnte, dass es der Teufel sei, der ihn plage. Er wurde ausgewechselt durch die Vorsorge seines Obersten, der ihn beim Regiment wohl vermisst hatte, denn Francoeur ist ein außerordentlicher Soldat. Mit leichtem Herzen zogen wir aus Leipzig und bildeten eine schöne Zukunft in unseren Gesprächen aus. Kaum waren wir aber aus der Not ums tägliche Bedürfnis zum Wohlleben der gut versorgten Armee in die Winterquartiere gekommen, so stieg die Heftigkeit meines Mannes mit jedem Tage. Er trommelte tagelang, um sich zu zerstreuen, zankte, machte Händel. Der Oberst konnte ihn nicht begreifen. Nur mit mir war er sanft, wie ein Kind. Ich wurde von einem Knaben entbunden, als der Feldzug sich wieder eröffnete, und mit der Qual der Geburt schien der Teufel, der mich geplagt, ganz von mir gebannt. Francoeur wurde immer mutwilliger und heftiger. Der Oberst hatte einige Achtung gegen mich, er hörte auf meine Fürbitte, bis endlich seine Wildheit gegen den kommandierenden General dieser Abteilung, die ich schon erzählte, ihn in Arrest brachte wo der Wundarzt erklärte, er leide wegen der Kopfwunde, die ihm in der Gefangenschaft vernachlässigt worden, an Wahnsinn und müsse wenigstens ein paar Jahre im warmen Klima bei den Invaliden zubringen, ob sich dieses Übel vielleicht ausscheide. Ihm wurde gesagt, dass er zur Strafe wegen seines Vergehens unter die Invaliden komme und er schied mit Verwünschungen vom Regiment. Aber, gnädiger Herr, Ihr Ehrenwort darf eine Frau schon fordern, die Ihnen heute einen kleinen Dienst erwiesen, dass Sie dies Geheimnis seiner Krankheit, welches er selbst nicht ahnt und das seinen Stolz empören würde, unverbrüchlich bewahren. Hier meine Hand, rief der Kommandant, der die eifrige Frau mit Wohlgefallen angehört hatte. Noch mehr? Ich will Ihre Fürbitte dreimal erhören, wenn Francoeur dumme Streiche macht. Das Beste aber ist, diese zu vermeiden. Und darum schicke ich ihn gleich zur Ablösung nach einem Fort, das nur 3 Mann Besatzung braucht. Sie finden dafür sich und Ihr Kind eine bequeme Wohnung. Er hat da wenig Veranlassung zu Torheiten und die er begeht, bleiben verschwiegen. Die Frau dankte für diese gütige Vorsorge, küsste dem alten Herrn die Hand und er leuchtete ihr dafür, als sie mit vielen Knicksen die Treppe hinunterging. Das wunderte den Kammerdiener Basset, und es fuhr ihm durch den Kopf, was seinem Alten ankomme, ob der wohl gar mit der brennenden Frau eine Liebschaft gestiftet habe, die seinem Einflusse nachteilig werden könnte. Nun hatte der alte Herr die Gewohnheit, abends im Bette, wenn er nicht schlafen konnte, alles, was am Tage geschehen war, laut zu überdenken, als ob er dem Bette seine Beichte hätte abstatten müssen. Und während nun die Wagen vom Balle zurückrollten und ihn wach erhielten, lauerte Basset im anderen Zimmer und hörte die ganze Unterredung, die ihm umso wichtiger schien, weil Francoeur sein Landsmann und Regimentskamerad gewesen. Und nun dachte er gleich an einen Mönch, den er kannte, der schon manchem den Teufel ausgetrieben hatte, und zu dem wollte er Francoeur bald hinführen. Rosalie hatte sehr befriedigt über den Erfolg ihres Besuches gut geschlafen. Sie kaufte am Morgen eine neue Schürze und trat mit dieser ihrem Manne entgegen, der mit entsetzlichem Gesange seine müden Invaliden in die Stadt führte. Er küsste sie, hob sie in die Luft und sagte ihr, »Du riechst nach dem trojanischen Brande. Ich habe dich wieder, schöne Helena.« Rosalie entfärbte sich und hielt es für nötig, als er fragte, ihn zu eröffnen, dass sie wegen der Wohnung beim Obersten gewesen, dass diesem gerade das Bein in Flammen gestanden und dass ihre Schürze verbrannt. Ihm war es nicht recht, dass sie nicht bis zu seiner Ankunft gewartet habe, doch vergaß er das in 1000 Späßen über die brennende Schürze. Er stellte darauf seine Leute dem Kommandanten vor, rühmte alle ihre leiblichen Gebrechen und geistigen Tugenden so artig, dass er des alten Herrn Wohlwollen erwarb, der so in sich meinte, die Frau liebt ihn, aber sie ist eine Deutsche und versteht keinen Franzosen. Ein Franzose hat immer den Teufel im Leib. Nun eröffnete ihm der Alte, dass er mit 2 anderen Invaliden die kleine Besatzung des Forts Ratonneau ablösen sollte, dort sei ein großer Pulvervorrat, und dort solle er mit seinen beiden Soldaten fleißig Raketen füllen, Feuerräder drehen und Frösche binden. Indem der Kommandant ihm den Schlüssel des Pulverturms und das Inventarium reichte, fiel ihm die Rede der Frau ein, und er hielt ihn mit den Worten fest, »Aber euch plagt doch nicht der Teufel, und ihr stiftet mir Unheil.« »Man darf den Teufel nicht an die Wand malen, sonst hat man ihn im Spiegel«, antwortete Francoeur. Das gab dem Kommandanten Vertrauen. Er reichte ihm den Schlüssel, das Inventarium und den Befehl, an die jetzige kleine Garnison auszuziehen. Der Einzug auf dem Fort war für alle gleich fröhlich. Die abziehenden Invaliden hatten die schöne Aussicht auf Marseille bis zum Überdruss genossen und die Einziehenden waren entzückt über die Aussicht, über das zierliche Werk, über die bequemen Zimmer und Betten. Als Francoeur sein Kommando angetreten, befahl er sogleich seinen beiden Soldaten, Brunet und Tessier, mit ihm den Pulverturm zu eröffnen, das Inventarium durchzugehen, um dann einen gewissen Vorrat an Feuerwerkerarbeit in das Laboratorium zu tragen. Das Inventarium war richtig und er beschäftigte gleich einen seiner beiden Soldaten mit den Arbeiten zum Feuerwerk. Mit dem anderen ging er zu allen Kanonen und Mörsern, um die Metallenen zu polieren und die Eisernen schwarz anzustreichen. Die Frau musste ihm helfen, das Mauerwerk von Gras und Moos zu reinigen, es abzuweißen und die Lebensmittel in den Kasematten zu lüften. In den ersten Tagen wurde fast nicht geschlafen, so trieb der unermüdliche Francoeur zur Arbeit. Und seine geschickte Hand fertigte in dieser Zeit, wozu ein anderer wohl einen Monat gebraucht hätte. Bei dieser Tätigkeit ließen ihn seine Grillen ruhen. Er war hastig, aber alles zu einem festen Ziel. Und Rosalie segnete den Tag, der ihn in diese höhere Luftregion gebracht, wo der Teufel keine Macht über ihn zu haben schien. So kam der erste Sonntag, von allen gesegnet, und Francoeur befahl seiner Frau, für den Mittag ihm etwas Gutes zu besorgen, weil er seinen Freund Basset erwarte. Insbesondere machte er Anspruch auf einen guten Eierkuchen, denn die Hühner des Forts legten fleißig. Unter diesen Vorbereitungen kam Basset hinaufgekeucht und war entzückt über die Verwandlung des Forts. Er erkundigte sich auch im Namen des Kommandanten nach dem Feuerwerke und erstaunte über die große Zahl fertiger Raketen und Leuchtkugeln. Die Frau ging nun an ihre Küchenarbeit. Im Garten saß Basset dem Francoeur gegenüber und sah ihn stillschweigend an. Dieser fragte nach der Ursache. »Ich meine, ihr seht so gesund aus wie sonst und alles, was ihr tut, ist so vernünftig.« »Wer zweifelt daran?« fragte Francoeur mit einer Aufwallung. »Das will ich wissen.« Das Herz war schon dem armen Schwätzer Basset gefallen. Er sprach dünnstimmig wie eine Violine von Gerüchten beim Kommandanten, er sei vom Teufel geplagt, von seinem guten Willen, ihn durch einen Ordensgeistlichen, den Vater Philipp, exorzieren zu lassen, den er deswegen vor Tische hinaufbestellt habe. Francoeur entsetzte sich über diese Nachricht. Er schwur, dass er sich blutig an dem rächen wolle, der solche Lüge über ihn ausgebracht. Er wisse nichts vom Teufel. Basset sagte, er sei ganz unschuldig. Er habe die Sache vernommen, als der Kommandant mit sich laut gesprochen habe. Auch sei ja dieser Teufel die Ursache, warum Francoeur vom Regimente fortgekommen. Und wer brachte dem Kommandanten die Nachricht? Fragte Francoeur zitternd. Eure Frau, sagte jener, aber in der besten Absicht, um euch zu entschuldigen, wenn ihr hier wilde Streiche macht. Wir sind geschieden, schrie Francoeur und schlug sich vor den Kopf. Sie hat mich verraten, mich vernichtet, hat Heimlichkeiten mit dem Kommandanten. Sie hat unendlich viel für mich getan und gelitten. Sie hat mir unendlich wehgetan. Ich bin ihr nichts mehr schuldig. Wir sind geschieden. Allmählich schien er stiller zu werden, je lauter es in ihm wurde. Er sah wieder den schwarzen Geistlichen vor Augen, wie die vom tollen Hunde gebissenen den Hund immer wieder zu sehen meinen. Da trat Vater Philipp in den Garten und er ging mit Heftigkeit auf ihn zu, um zu fragen, was er wolle. Dieser meinte, seine Beschwörung anbringen zu müssen, redete den Teufel heftig an, indem er seine Hände in kreuzenden Linien über Francoeur bewegte. Das alles empörte Francoeur. Er gebot ihm als Kommandant des Forts, den Platz sogleich zu verlassen. Aber der unerschrockene Philipp eiferte umso heftiger gegen den Teufel in Francoeur, und als er sogar seinen Stab erhob, ertrug Francoeurs militärischer Stolz diese Drohung nicht, und mit wütender Stärke ergriff er den kleinen Philipp bei seinem Mantel und warf ihn über das Gitter, das den Eingang schützte, und wäre der gute Mann nicht an den Spitzen des Türgitters mit dem Mantel hängen geblieben, er hätte einen schweren Fall die steinerne Treppe hinuntergemacht. Nahe diesem Gitter war der Tisch gedeckt. Das erinnerte Francoeur an das Essen. Er rief nach dem Essen und Rosalie brachte es, etwas erhitzt vom Feuer, aber sehr fröhlich, denn sie bemerkte nicht den Mönch außer dem Gitter, der sich kaum vom ersten Schrecken erholt hatte und still vor sich hin betete, um neue Gefahr abzuwenden. Kaum beachtete sie, dass ihr Mann und Basset, jener finster, dieser verlegen, nach dem Tische blickten. Sie fragte nach den beiden Soldaten. Aber Francoeur sagte, die können nachessen. Ich habe Hunger, dass ich die Welt zerreißen möchte. Darauf legte sie die Suppe vor und gab Basset aus Artigkeit das meiste. Dann ging sie nach der Küche, um den Eierkuchen zu backen. Wie hat denn meine Frau dem Kommandanten gefallen? Fragte Francoeur. Sehr gut, sagte Basset. Er wünschte, dass es ihm in der Gefangenschaft so gut geworden wäre wie euch. Er soll sie haben, antwortete er. Nach den beiden Soldaten, die fehlen, fragte sie. Was mir fehlt, das fragte sie nicht. Euch suchte sie als einen Diener des Kommandanten zu gewinnen, darum füllte sie euren Teller, dass er überfloss. Euch bot sie das größte Glas Wein an, gebt Achtung, sie bringt euch auch das größte Stück Eierkuchen. Wenn das der Fall ist, dann stehe ich auf, dann führt sie nur fort und lasst mich hier allein. Basset wollte antworten, aber im Augenblicke trat die Frau mit dem Eierkuchen herein. Sie hatte ihn schon in 3 Stücke geschnitten, ging zu Basset und schob ihm ein Stück mit den Worten auf den Teller. Einen besseren Eierkuchen findet ihr nicht beim Kommandanten. Ihr müsst mich rühmen. Finster blickte Francoeur in die Schüssel. Die Lücke war fast so groß wie die beiden Stücke, die noch blieben. Er stand auf und sagte, es ist nicht anders, wir sind geschieden. Mit diesen Worten ging er nach dem Pulverturm, schloss die eiserne Tür auf, trat ein und schloss sie wieder hinter sich zu. Die Frau sah ihm verwirrt nach und ließ die Schüssel fallen. Gott, ihn plagt der Böse, wenn er nur nicht Unheil stiftet im Pulverturm. Ist das der Pulverturm? Rief Basset. Er sprengt sich in die Luft, rettet euch und euer Kind. Und mit diesen Worten lief er fort, auch der Mönch wagte sich nicht wieder herein und lief ihm nach. Rosalie eilte in die Wohnung zu ihrem Kinde, riss es aus dem Schlafe, aus der Wiege. Sie wusste nichts mehr von sich. Bewusstlos, wie sie Francoeur einst gefolgt, so entfloh sie ihm mit dem Kinde. Sie kam herab auf einem falschen Wege und stand am sumpfigen Ufer des Flusses. Sie konnte aus Ermattung nicht mehr gehen und setzte sich deswegen in einen Nachen, der nur leicht ans Ufer gefahren, leicht abzustoßen war, und ließ sich den Fluss herabtreiben. Sie wagte nicht, umzublicken. Wenn am Hafen ein Schuss geschah, meinte sie, das Fort sei gesprengt und ihr halbes Leben verloren. So verfiel sie allmählich in einen dumpfen, fieberartigen Zustand. Unterdessen waren die beiden Soldaten mit Äpfeln und Trauben bepackt in die Nähe des Forts gekommen, aber Francoeurs starke Stimme rief ihnen, indem er eine Flintenkugel über ihre Köpfe abfeuerte, zurück. Dann sagte er durch das Sprachrohr, an der hohen Mauer werde ich mit euch reden. Ich habe hier allein zu befehlen und will auch allein hier leben, solange es dem Teufel gefällt. Sie wussten nicht, was das bedeuten solle, aber es war nichts anderes zu tun, als dem Willen des Sergeanten Folge zu leisten. Sie gingen herab zu dem steilen Abhange des Forts, welcher die Hohe Mauer hieß, und kaum waren sie dort angelangt, so sahen sie Rosaliens Bette und des Kindes Wiege an einem Seile niedersinken, dem folgten ihre Betten und Geräte. Und Francoeur rief durch das Sprachrohr, »Das Eurige nehmt, Bette, Wiege und Kleider meiner entlaufenen Frau bringt zum Kommandanten.« Da werdet ihr sie finden. Sagt, das schicke ihr Satanas und diese alte Fahne, um ihre Schande mit dem Kommandanten zuzudecken. Bei diesen Worten warf er die große französische Flagge, die auf dem Fort geweht hatte, herab und fuhr dann fort. Dem Kommandanten lasse ich hierdurch Krieg erklären. Er mag sich waffnen bis zum Abend, dann werde ich mein Feuer eröffnen. Er soll nicht schonen, denn ich schone ihn beim Teufel nicht. Er soll alle seine Hände ausstrecken, er wird mich doch nicht fangen. Er hat mir den Schlüssel zum Pulverturm gegeben, ich will ihn brauchen. Und wenn er mich zu fassen meint, fliege ich mit ihm gen Himmel, vom Himmel in die Hölle, das wird Staub geben.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Matthias Wiemann las den Anfang der Erzählung »Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau« von Achim von Arnim. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Joachim Kühn kann Bach, Mark Free, macht Dampf, egal welchen Jazz er spielt. Mit Jean-François Jenny-Clergue und Daniel Humer hatte er ein stilbildendes, akustisches Klaviertrio, tobte in den USA mit Jazzrockern rum, er spielt arabische Marquamats und durchmaß mit dem Saxophonisten Ornette Coleman dessen kompliziertes Tonsystem, kühn trommelt am Strand von Ibiza mit Hippies und jammt mit Maghreb-Musikern. Auch mit der NDR Big Band hat der Pianist mehrfach gearbeitet. Zu seinem 80. Geburtstag morgen gibt's heute das Beste von gestern zu hören. Und dazu begrüßt sie in der Big Band-Sendung Henry Altmann.